Ja, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Folge Nummer 55. Ja, und jetzt gehe ich wieder zur normalen Zeit zur Schule. Gestern hatte ich erst um 9.40 Uhr. Da ist es schon hell, jetzt ist es noch dunkel. Und interessanterweise bewegt sich um diese Zeit kaum jemand hier in den heiteren, in dem heiteren Kreuzviertel. Außer so ein paar Leute, die schon auf dem Weg zur Arbeit sind. Ja, in Folge 55 wollte ich mich mit dem Zweifel auseinandersetzen, also zweifeln. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja, also die Skeptiker berufen sich auf dieses Gefühl und die Aufklärung. Hat den Zweifel ja zur Tugend erhoben. Ich dachte eigentlich immer, Zweifel wäre schon immer eine Tugend gewesen. Aber das ist natürlich nicht. Im Mittelalter galt Zweifel als Sünde. Das wusste ich nicht. Das habe ich dem Wikipedia-Artikel entnommen, ne? Also Zweifel ist eine Verfehlung. Ja, die Aufklärung hat halt das Zweifeln zur Tugend erhoben, ne? Also es ist ein positives, eine positive Herangehensweise. Fundamentalisten aller Couleur schätzen den Zweifel natürlich nicht, ne? Also der Zweifel ist natürlich etwas, was Ideologien zerstören kann, sozusagen, ne? Und der Zweifel wird da immer nur, also ich hatte das ja schon im letzten Podcast bei diesem Lehrvideo zur Missionierung von Katholiken. Also Zweifel wird nur zur Missionierung genutzt, ne? Man sät also Zweifel. Man sät also Zweifel, zum Beispiel bei Katholiken, ne? Und zieht sie dann zu sich herüber, während man sich selber, ne, seine eigene Ideologie in keinster Weise anzweifelt, ne? Das ist mir bei einem Video wirklich unangenehmst aufgefallen. Ja gut, die Scientisten behaupten halt, dass sie nichts anzweifeln, also dass sie nichts glauben müssen, sondern dass sie immer nur Dinge glauben, so lange glauben, bis sie halt falsifiziert wurden. Das heißt, sie zweifeln prinzipiell alles an, ne? Also Popper hat das so propagiert, ne? Also er hat behauptet, er zweifelt prinzipiell alles an, ne? Nichts ist sicher, ne? Ja. Also, man zweifelt alles an, ne? Also der Zweifel ist sozusagen eine Grundhaltung. Da sind die, der Aufklärer natürlich mächtig stolz drauf auf diesen Ansatz, ne? Und das können sie auch, ne? Das ist nämlich eigentlich eine coole Idee. Erstmal alles anzweifeln. Ne? Auf die Art unterzieht man ja alles praktisch einer permanenten Überprüfung, ne? Und am Ende bleibt halt nur das übrig, was wirklich Substanz hat, ne? Ja, und so in der Theorie klingt das natürlich unheimlich gut, ne? Popper hat das ja alles sehr auseinandergedröselt, also. Und der Lesch hat das mal in einem YouTube-Video auch noch vertieft, ne? Also wir zweifeln so lange rum, bis wir wirklich alles nur noch auf das nicht mehr anzweifbare, also nicht mehr falsifizierbare, ne? Reduziert haben. Das kann man natürlich immer noch an. Und auf die Art erschließen wir halt Wahrheit, so echte Wahrheit, ne? Also nicht so Pseudo-Wahrheit wie die Religion, ne? Also, sondern echte Wahrheit, ne? Wobei die jetzt natürlich nicht Wahrheiten nennen, so plump sind sie nicht, aber es ist schon ziemlich dicht an dem, was man früher so in fundamentalistischen Kreisen und heute noch Wahrheit nennt. Ja, und hier haben wir schon das erste Problem, ne? Grau ist alle Theorie, ne? Mit dem Anzweifeln muss man natürlich auch irgendwann mal aufhören, ne? Das tun auch Scientisten, ne? Man kann natürlich alles anzweifeln und dann verzweifelt man. Ne? Also wenn man das mit dem Zweifel zu wild treibt, ne, dann landet man natürlich ratzfatz im Nihilismus. Ne? Also im ethischen Gebiet landet man dann auf jeden Fall im Nihilismus, ne, wenn man alles anzweifelt. Das hat der Nietzsche mal vorexerziert. Ne? Und dann sind einige noch weitergegangen. Ne? Das landet letztendlich im Selbstmord, ne, in der Verzweiflung halt. Ja, und auch was so die Wirklichkeitserschließung angeht, müssen wir auch mit dem Zweifeln irgendwann mal stoppen, ne? Das haben die Naturwissenschaftler auch gemacht, ne? So, jeder Naturwissenschaftler weiß, dass er natürlich auch anzweifeln kann, das habe ich ja schon tausendmal vorexerziert, aber man kann natürlich anzweifeln, ob überhaupt irgendetwas existiert, ne? Außerhalb meiner Wahrnehmung. Und diesen Zweifel kann man nicht sachlich widerlegen. Ne? Also wenn also die Skeptiker behaupten, wir zweifeln alles an, ne, oder die Aufklärer, dann ist dem nicht so. Irgendwann muss man aufhören zu zweifeln, ne, und anfangen zu glauben. Das ist sogar Popper aufgefallen. Ne? Also Popper hat ja gesagt, wir müssen alles anzweifeln. Ne? Aber ganz so heiß gegessen, wie es gekocht ist, wurde das aber Popper nicht. Ne? Der hat gesagt, so ein paar Grundannahmen, die sollten wir halt besser nicht anzweifeln, ne? Ich existiere, die Welt existiert, ne? Außer meiner Wahrnehmung existiert irgendetwas. Das kann man natürlich anzweifeln, da gibt es ja gute Argumente dafür, dass das nicht stimmt. Aber man sollte es halt, was heißt man sollte, aber Popper hat dazu geraten, der Vernunft zu vertrauen, ne? Kann ja sein, dass auch die Vernunft und der Verstand uns nur etwas vorgaukelt, ne? Was gar nicht existiert. Dass wir Strukturen erkennen, die gar nicht real sind, ne? Also nur noch Strukturen zu erkennen, glauben. Also auch ein Hardcore-Scientist schiebt dem Zweifel in ein paar Punkten einen Riegel vor, ne? Und glaubt. Muss er, ne? Oder er geht den Weg des Buddhismus und sagt, es ist alles Maya, ne? Also dann hat er wirklich alles angezweifelt, einschließlich der Existenz von sich selber, ne? Kann man ja machen. Das ist dann aber der konsequentere Weg, ne? Wenn schon alles anzweifeln, also es ist natürlich reine Glaubenssache, dass ich existiere, ne? Oder dass die Welt um mich herum existiert, ne? Ich gehe gerade durch den Westpark, schon tausendmal gesagt. Kann sein, dass das nur fiktiv ist, ne? Dass das gar nicht existiert. Dass ich ein Hirn im Tank bin oder sogar noch nicht mal ein Hirn im Tank bin, sogar nur der Strom eines Schmetterlings, ne? Also, die Scientisten, wenn die dann sagen, wir sind total rational, wir zweifeln prinzipiell alles an. Nee, tut er nicht, ne? Ein paar Sachen zweifelt er halt auch nicht an, ne? Das schiebt dem Zweifel halt einen Riegel vor. Also, man muss dem Zweifel in bestimmten Punkten einen Riegel vorschieben. Aber man sollte sich natürlich schon klar sein, dass man da dem Zweifel bewusst einen Riegel vorgeschoben hat. Es gibt nichts Unbezweifelbares, ne? Also, es gibt nichts unbezweifelbar Wahres, ne? Das gibt es nicht. Punkt. Ne, das existiert nicht. Nicht in dieser Welt. Alles ist anzweifelbar. Logo, ne? Ja. Und Scientisten werfen ja Theisten immer vor, dass sie halt Gott nicht anzweifeln. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Weil es wird kein Theist auf diesem Planeten geben. Außer so Hardcore-Fundamentalisten, und die lügen, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob die lügen, aber vielleicht belügen sie ja auch sich selber, ne? Natürlich zweifelt ein Theist ständig an Gott, ne? Zweifel ist Teil des Glaubens, ne? Gehört einfach zum Glauben untrennbar dazu, ne? Das hat jetzt mit Gott wenig zu tun, ne? Also auch der Glaube, dass ich existiere, den kann ich ja anzweifeln, ne? Das ist ja Teil der Auseinandersetzung mit mir und der Welt, ne? Dass ich irgendwann mal angezweifelt habe, dass die Welt existiert, ne? Oder dass ich existiere. Oder Dinge, die ich für wahr gehalten habe, irgendwann mal angefangen habe anzuzweifeln, ne? Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ich zweifle etwas an und komme zu der Erkenntnis, dass es erstmal für mich, für meine Wirklichkeitskonstruktion als Wirklichkeit definiert wird, ne? So mache ich, ich definiere ja nur, was Wirklichkeit ist, ne? Ich weiß das ja nicht. Oder halt nicht, ne? So entwickelt man sich halt weiter. Muss ja nicht unbedingt weiterentwickeln sein, aber man entwickelt sich halt irgendwo hin, ne? Rauf, runter, weiß man ja nicht, in welche Richtung man sich gerade entwickelt. Aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen dämlich, das irgendwie dem eine Richtung zu geben. Jedenfalls ist natürlich klar, dass Zweifel und Glauben nicht nur was Gott angeht, sondern insgesamt einfach zusammengehören. Ne? Insofern ist der Vorwurf der Theisten immer gemacht werden, dass sie Gott nicht anzweifeln, ziemlicher Schwachsinn. Ne? Auch Theologen zweifeln Gott an, ne? Kommen aber zu dem Ergebnis, dass der Zweifel nicht dazu führt, dass sie die Gotteshypothese halt verwerfen. Ne? Muss ja auch nicht dazu führen, ne? Wenn ich die Existenz von Materie anzweifle, kann ich ja machen, dann kann ich auch zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Zweifel nichts daran ändert, also nichts daran ändert, dass für mich die Hypothese Materie existiert erstmal wahr ist, ne? Ja. Und so ist das halt mit Gott auch, ne? Natürlich ist die ganze Glaubensgeschichte, aber ist ja wirklich traurig, dass man das erzählen muss. Ich glaube auch nicht, man muss es erzählen. Die meisten wissen das, ne? Menschen haben immer gezweifelt, ne? Sind an ihrem Glauben verzweifelt. Das ist ja klar, ne? Und das bringt eine Beziehung ja so mit sich, ne? Da gibt's halt Höhen und Tiefen. Und
Morgen.
Morgen. Ich geh's weiter. Ja, also das Positivste, was man über den Zweifel sagen kann, und das habe ich nicht, ist nicht von mir, sondern das habe ich aus dem Film Religious oder so ähnlich heißt der, ne? Das ist so ein Film von Bill, fragt mich nicht was. Sehr pathetischer Film übrigens, sehr pathetisch. Ja, jedenfalls, Zweifel ist bescheiden, ne? Das war eine gute Stelle aus diesem Film, ne? Zweifel ist bescheiden, ne? Dummerweise hat sich dieser Film selber nicht an dieses Motto gehalten, ne? Also dieser Film kam sehr unbescheiden rüber, ne? Also derjenige, der diesen Film gemacht hatte, er war offensichtlich eben nicht bescheiden, sondern fühlte sich im Besitz der absoluten Wahrheit, also exakt das Gegenteil von Zweifel und Bescheidenheit. Ein Fundamentalist eben, der in diesem Film andere Fundamentalisten vorgeführt hat, ne? Also ein Fundamentalist führt Fundamentalisten vor, ne? Und propagiert den Zweifel, allerdings immer nur den selektiven Zweifel, ne? Also die Fundamentalisten anderer Couleur sollen sich gefälligst an ihrer Wirklichkeitskonstruktion zweifeln, aber er selber zweifelte den ganzen Film lang kein Stück. Er hat sich natürlich auch immer nur die Gegner rausgesucht, die sein eigenes Weltbild bestätigen, ne? Und hat dann auch noch fröhlich gemäßigte Christen gebasht. Weil gemäßigte Christen hätten ihn ja vielleicht zweifeln lassen können, oder Moslems oder Buddhisten hätten ihn ja vielleicht zweifeln lassen können an seinem Weltbild. Aber das hat er halt nicht riskiert. Also er hat den Zweifel propagiert, aber selber nicht praktiziert. Ja, das ist halt das Wesensmerkmal von Fundamentalisten, ne? Ja, trotzdem hat er in dem Punkt recht. Zweifel ist bescheiden, ne? Ja, und es geht wohl kaum einen gläubigen Menschen geben, einen nicht fundamentalistischen gläubigen Menschen, der nicht zweifelt, ne? Also der ungläubige Thomas, ne? Der kommt schon in der Bibel vor. Und sogar Jesus selber, ne? Also Gott selber. Gott, der ganz Mensch geworden ist. Sogar Gott selber hat gezweifelt, ne? Am Kreuz hat Gott an sich selbst gezweifelt, ne? Einzige Religion, die propagiert, dass der Gott, dass Gott in dieser Religion auch kurz Atheist war, ne? Also sogar Gott selbst hat gezweifelt, ne? Am Kreuz hat er an sich selbst gezweifelt, ne? Also Zweifel und Glauben gehören natürlich untrennbar zusammen. Das Einzige, wozu Zweifel nicht passt, ist halt Zweifel und Fundamentalismus, ne? Also der Fundamentalismus zweifelt nicht, ne? Ist egal, ob es Scientismus, Christianismus oder Islamismus ist, ne? Also der Fundamentalismus zweifelt nicht. Das macht ihn ja so gefährlich, ne? Er kann nicht relativieren, ne? Er kann sich selbst nicht hinterfragen. Ja, und also das ist jetzt das durch und durch Positive am Zweifel. Das Negative ist natürlich, dass man Zweifel halt auch übertragen kann, ne? Das führt dann zum Nihilismus, ne? Zur Verzweiflung, ne? Also man sollte schon alles anzweifeln, man sollte sich auch durchaus bewusst sein, dass das Weltbild natürlich eine Wirklichkeitskonstruktion ist, aber man sollte natürlich nicht ununterbrochen, das macht ja auch keiner, ne? Also das sind natürlich Leute, die wirklich absolut lebensunfähig sind, ne? Also man sollte nicht ununterbrochen alles, was man an Wirklichkeitskonstruktionen hat, hinterfragen. Das ist ja Quatsch, ne? Ja, und am Ende bleibt dann irgendwas übrig, was nicht angezweifelt wird, ne? Was durchaus angezweifelt werden kann. Angezweifelt werden kann, kann nämlich alles, ne? Aber es gibt sozusagen einen heiligen Ort, sozusagen, der besser nicht angezweifelt wird, ne? Und dann haben wir natürlich Berührungspunkte zum Fundamentalismus, ne? Ganz klar. Aber ein paar Grundüberzeugungen sollten besser geheiligt werden, ja? Nicht die Aussage, Gott existiert, das kann man jederzeit anzweifeln, wenn man das Glück, wenn man da Spaß dran hat. Und man kann natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass es keinen Gott gibt, das bleibt ja jedem selber überlassen, ne? Aber wenn wir so in die Bereiche der Ethik kommen, dann gibt es natürlich Bereiche, wo Christen und auch andere, also das hat mit Christentum gar nichts zu tun, das hat was mit Universalisten zu tun, ne? Also Anhänger einer universellen Ethik, ganz unabhängig davon, ob sie halt Christen oder nicht Christen sind, hätten da gern schon ein paar Flöcke eingeschlagen, ne? Wo eine Grenze ist, die man besser halt nicht überschreitet, ne? Also es geht vor allen Dingen natürlich um die Menschenrechte, ne? Um das Folterverbot, ne? Um die Heiligkeit des Lebens, die Gottesebenlichkeit des Menschen, die Würde des Menschen, ne? Das sind so Aspekte, wo Utilitaristen und Scientisten keine Flöcke einschlagen, ne? Die nennen sowas situationsbedingte Ethik, ne? Da kann man auch schon mal foltern, wenn man da irgendwie das einigermaßen rechtfertigt, ne? Also ganz ohne Rechtfertigung wollen auch nicht mal die Utilitaristen foltern, aber mit einer guten Rechtfertigung können die das ja, sind Utilitaristen ja durchaus nicht für ein prinzipielles Folterverbot, ne? Aber es gibt also diese universelle Ethik, ne, die sagt, einige Verbrechen sollte man halt prinzipiell nicht tun, ne? Das kann man auch ein bisschen relativieren, ne? Ganz starr ist es nicht, ne? Zum Beispiel kennt er ja diese ganzen Zivi-Schose, ne? Also da fliegt jemand mit einem Flugzeug, mit einer Atombombe auf eine Stadt. Soll man diesen einen töten, um die Stadt zu retten? Ne? Natürlich ist es prinzipiell falsch, einen Menschen zu töten. Ne? Aber in dem Fall sollte man zumindest der oder diejenige, die geschossen hat, zu einer Bewährungsstrafe verurteilen. Also schon signalisieren, dass das nicht richtig ist, weil es halt prinzipiell falsch ist zu töten. Aber schon irgendwie gerechtfertigt. Ne? Aber es gibt ja auch durchaus Dinge, wo man sagen muss, dass das zum Beispiel das Folterverbot, sehe ich persönlich absolut, ne? Das ist ein Eingriff in die Würde des Menschen, den man nicht rechtfertigen kann, ne? Da muss man dann auch in den sauren Apfel beißen, dass zum Beispiel Terroristen einen Vorteil erlangen, ne? Dadurch, dass wir darauf verzichten, sie zu foltern, ne? Also, ja, da muss man halt moralisches Handeln, kostet halt manchmal auch was, ne? Ja, passt jetzt also der Zweifel zu der Wissenschaft? Ja, unbedingt, ne? Also zum Naturalismus, Scientismus ist der Zweifel sozusagen eine Grundvoraussetzung. Also was nicht angezweifelt werden kann, das ist nach Popper, ne? Kritischer Rationalismus, eine Aussage, die nicht diskutiert werden muss, ne? Also alles muss falsifiziert werden können, ne? Also man muss eine Hypothese widerlegen können, ne? Ja. Und sonst ist es keine Hypothese, über die man auf der kritischen Rationalismus-Ebene diskutieren soll. Kann. Ja, ob das jetzt so stimmt, ist noch eine Frage. Ich habe jetzt vor kurzem gestern noch ein Interview mit Paul Feierabend gelesen, ne? Also das ist natürlich auch nur, ja, was ist das? Naja, es ist halt fiktiv, ne? Also in Wirklichkeit ist es so, dass die Wissenschaft zu neuen Erkenntnissen gekommen ist, indem sie halt ihre eigenen Regeln fortwährend gebrochen hat. Ne? Also man kommt auf ganz unterschiedliche Art zu ganz unterschiedlichen Erkenntnissen, die sich teilweise nicht widersprechen, aber das sieht jedenfalls immer so aus, als wenn sie sich widersprechen, was daran liegt, wie Paul Feierabend meinte, dass wir halt winzige Ausschnitte aus der Realität. Ich habe ja schon dieses Bild gesehen, ne? Westfalenpark in tiefer Dunkelheit und ab und zu brennen ein paar Teelichter, ne? Und einige Bäume, müsst ihr euch vorstellen, werden halt von verschiedenen Seiten beleuchtet, ne? Das sieht ganz unterschiedlich aus, ne? Also jetzt als Bild, ne? Aber es ist natürlich der gleiche Baum. Wir wissen einfach total wenig. Also was, glaube ich, das Hauptproblem bei diesem Naturalismus ist, ist, dass er sein Wissen total überschätzt, ne? Wir wissen ganz wenig. Wissen tun wir ja sowieso gar nichts, ne? Ich habe jetzt Wissen synonym zu. Also wir haben Wirklichkeitskonstruktionen, mit denen wir arbeiten können. Aber diese Wirklichkeitskonstruktionen zeigen uns natürlich nur winzige Ausschnitte aus der Wirklichkeit. Und das sehr unscharf im Nebel liegend. Ne, wir wissen gar nicht, ob das wirklich in der Realität verankert ist. Ja, aber wie gesagt, um auf den kritischen Rationalismus zurückzukommen, also da ist der Zweifel oberstes Gebot. Ne? Ja, verträgt sich der Zweifel mit dem Glauben ohne weiteres. Ne? Also man wirft ja Christen immer wieder vor, dass sie halt neben nicht zweifeln. Ne? Aber ich glaube, der Hauptwiderspruch ist dabei, dass die Leute, die diesen Vortrag, das geht um autoritäre Herangehensweise. Ne? Es gibt also Menschen, die ihre eigene Philosophie als Realität verkaufen wollen. Ne? Und diese Menschen haben irgendwann mal Gott angezweifelt, ihre Religion angezweifelt. Ne? Kommt ja vor, ne? In der Pubertät und danach. Und sind zur Erkenntnis gekommen, alles Lug und Trug. Ne? In einem ersten Schritt haben sie meistens eine Homepage ins Internet gestellt. Ne? Wo drin steht alles Lug und Trug, oder sie haben sogar wie Deschner da ein Lebenswerk rausgemacht, ne? Ja, und dann glauben sie, dass andere Menschen, die da gleichen Zweifel hegen, zu dem gleichen Ergebnis kommen, ne? Das ist also diese typische Herangehensweise eines sehr autoritären Charakters, ne? Ich habe das doch alles durch zu Ende gedacht, ne? Und bin zu dem Ergebnis gekommen, warum kommst du nicht zu dem Ergebnis? Ja, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, drei meistens, ne? Der andere kommt nicht zu dem Ergebnis, weil er dumm ist, ne? Also er kann das nicht richtig denken, ne? Er versteht die Logik nicht. Der zweite ist frühkindlich indoktriniert, ne? Also er ist sein Gehirnwäsche unterzogen, ne? Ja, das sind die zwei. Und er verstockt. Er will es einfach nie wahrhaben, ne? Das koppelt sich mit zwei. Ja, so ticken diese Leute, ne? So ticken übrigens auch Christen, also umgekehrt, ne? Die Atheisten bekehren wollen, das ist ja das Wesen der Mission, Respektlosigkeit, ne? Geringschätzung des Gegenübers. Das das eigene Weltbild universell sehen, ne? Also glauben, dass es das einzig mögliche Weltbild ist, die einzig mögliche Wirklichkeitskonstruktion. Ja, und weil die glauben jetzt, also die drei Gründe gibt es nur, warum Christen, oder der vierte Grund ist halt, Christen zweifeln nicht, ne? Die unterstellen Christen prinzipiell oder Theisten, dass sie halt nicht zweifeln, ne? Wegen frühkindlicher Indoktrination. Und dann wollen die Naturalisten Zweifel säen, ne? Aber nicht jetzt Zweifel am naturalistischen Weltbild oder an der Relativität aller Wirklichkeitskonstruktionen, denn ihre eigene Wirklichkeitskonstruktion setzen sie ja eben universell, sondern halt, das ist ja das Wesen der Mission, dass man Zweifel sät, um den Menschen zu sich herüberzuziehen. Ja, also, Religion und Zweifel gehören untrennbar zusammen, ne? Christen zweifeln ständig an Gott, ne? Das unterscheidet sich von den meisten Naturalisten, die ja kein Stück an ihrem Weltbild zweifeln, ne? Das sind die Dogmatiker, die Naturalisten, ne? Die setzen halt ihr Weltbild absolut, die zweifeln kein Stück. Merkt man auch in der Diskussion, ne? Da gibt es keinen Zweifel. Und Christen zweifeln absolut, gerade so das Wesen des Theismus, der Zweifel, ne? Ist auch eine Tugend, ne? Also Religion, die zweifelt, wird dadurch immer besser. Ne? Sie zweifelt nämlich so lange rum, bis sie sozusagen die Essenz der Religion langsam aber sicher freilegt. Ne? Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ne? Also das bleibt übrig, was wirklich tragfähig ist. Das kann auch noch angezweifelt werden. Der Gott existiert, kann man ja anzweifeln. Aber man muss nicht zu dem Ergebnis kommen, dass es stimmt. Ne? Also man muss nicht zu dem Ergebnis kommen, dass Gott existiert, nicht stimmt. Das ist nicht zwangsläufig. Ne? Das hätten Naturalisten vielleicht ganz gern. Ne? Und in ihrem Wirklichkeitskonstruktion ist das vielleicht auch zwangsläufig. Ne? Also in ihrem Logiksystem ist es halt so zu Ende gedacht. Aber andere kommen halt, nachdem sie Gott angezweifelt haben, zu dem Ergebnis, Gott existiert. Ne? Er sieht vielleicht anders aus, als man mir das als Kind beigebracht hat, aber er existiert. Ja, und da ist Zweifel sicher eine Tugend, auch im religiösen Bereich. Ne? Letztendlich geht es bei dem Punkt, wo man mit dem Zweifel stoppt, immer um Vertrauen, ne? Und um Verantwortung übernehmen. Das habe ich gestern noch bei einem Posting bei YouTube gesehen. Da war wieder so eine Scientistin unterwegs und sie argumentieren ja, die Wissenschaft hat sozusagen bewiesen oder die Wissenschaft hat endgültig widerlegt. Ne? Das sind so Argumentationen. Und dann werden sogar noch Theologen an Land, also zitiert, ne? Sogar Theologen geben inzwischen zu, ne? Also auch der Gegenüber hat eingeräumt, dass er Unrecht hat. Und auf diese Art hat man natürlich sein Weltbild, seine Wirklichkeit. Das ist also praktisch, man drückt sich davor, Verantwortung für seine Wirklichkeitskonstruktion zu übernehmen. Ne? Wenn man sagt, ich glaube, dann übernimmt man Verantwortung für seine Wirklichkeitskonstruktion. Ne? Dann sagt man, ich habe mich frei gewählt, entschieden zu glauben, dass es sich so und so verhält. Ne? Das ist eine Verantwortung übernehmen. Und wenn man das wie diese Scientistin macht, ne, die Wissenschaft hat endgültig widerlegt und sogar die Theologen geben zu und es ist empirisch bewiesen und so, ne, das sind so Plattitüden, die da abgesondert werden, dann heißt das, ich drücke mich davor, ne, ich übernehme keine Verantwortung, ne, ich, deswegen dieser indikative Sprachschritt, etwas ist so, ne, also ich übernehme keine Verantwortung für meine Wirklichkeitskonstruktion, sondern ich schiebt die Verantwortung auf irgendwelche Autoritäten ab, ne? Ja, ich will das jetzt nicht psychoanalysieren, das wäre alles dumm, aber dahinter verbirgt sich natürlich eine ungeheure Unsicherheit, ne? Also man kann natürlich damit Stabilität erzeugen, ne? Also Pseudostabilität natürlich nur, ne? Man verankert sich sozusagen bei Autoritäten, das ist alles. Das ist das erste Mal in diesem Podcast, dass ich jetzt psychoanalysiere, aber es ist, glaube ich, das Wesen des Fundamentalismus, dass es sich um sehr unsichere Persönlichkeiten handelt, die sich eine Autoritätsperson suchen, um sich in Anführungsstrichen in der Realität zu verankern, also ihre Unsicherheit zu kompensieren. Ne? Das ist auch auffällig, wie leicht es fällt dann, von extrem fundamentalistischen Positionen, die eigentlich widersprüchlich sind, hin und her zu switchen. Das ist also kein Problem, von einem hardcore-fundamentalistischen Christen zu einem hardcore-fundamentalistischen Scientisten zu werden. Ne? Das ist überhaupt kein Thema, weil die Geisteshaltung ja exakt die gleiche ist. Ne? Berufen auf Autoritäten, sich unterordnen, nicht Verantwortung für seine Wirklichkeitskonstruktion übernehmen. Ne? Das ist das Prinzip. Ja, gut, das ist mir halt aufgefallen, diese Argumentationskette, ne? Und es ist natürlich einfacher, sich als sich dem scientistischen Mainstream anzuschließen, weil er halt Mainstream ist, ne? Da fühlt man sich dann natürlich noch pudeliger wohler, ne? Weil es ist immer natürlich ein cooles Gefühl, die Mehrheitsmeinung zu haben. Das ist natürlich weniger stressig, als eine Minderheitenposition zu vertreten, ne? Deswegen ist das beim Scientismus natürlich, fühlt man sich noch sicherer und geborgener, ne? Gut. Ja, und da sind wir wieder beim Zweifel. Ne? Irgendwann muss man nämlich aufhören zu zweifeln und vertrauen. Ne? Also, Zweifel ist eine nützliche Sache, aber nur Zweifel ist natürlich auch extrem uncool, weil es ja dann zur Verzweiflung führt. Ne? Und gegen den Zweifel kann man natürlich das Vertrauen setzen. Ne? Ja, und das muss jeder Mensch machen. Auch Scientisten machen das. Die geben es nur nicht zu offen. Das heißt, Papa hat es schon mal zugegeben, ne? Also Papa hat schon zugegeben, dass er die schlichte Aussage, der Tascam DR05, den ich hier in meiner Hand halte, existiert außerhalb meiner meiner Wahrnehmung nicht, ne? Also der existiert nicht, sondern ich nehme den Tascam DR05 zwar wahr, ne, in meinem Gehirn wird er ja abgebildet, aber außerhalb meiner Gehirnabbildung existiert der Tascam nicht. Diese Aussage kann man nicht widerlegen. Ne? Die ist natürlich damit laut Popper wertlos, weil sie nicht falsifizierbar ist. Aber ich kann natürlich in keinster Weise belegen, dass dieser Tascam existiert. Das kann ich nicht belegen, das muss ich glauben. Das hat Popper auch zugegeben. Ne? Also er hat diesen irrationalen Aspekt des Rationalismus, also auch des kritischen Rationalismus, zugegeben. In irgendeinem Aufsatz hat er mal geschrieben, dass man das glauben muss. Das kann man nicht wissen. Ne? Also ist natürlich der kritische Rationalismus genauso irrational. Er hört nämlich irgendwann mal, und die kritischen Rationalisten werfen ja den Theisten vor, dass sie glauben, ne? Also irrational sind. Aber dieser Vorwurf in Anführungsstrichen fällt automatisch auf sie zurück. Ne? Also auch ein Scientist vertraut darauf, dass die Realität existiert, ne? Und zweifelt eben nicht mehr daran. Ne? Also da kommen schon manchmal Zweifel auf. Ne? Auch ein Scientist hat sicher das Problem, dass er nicht unumstößlich daran glaubt, dass die Realität real, also dass man die wahrnehmen kann. Das ist schon der zweite Schritt, dass sie überhaupt existiert, die Wirklichkeit. Ne? Es gibt sicher Momente, in denen da ein Scientist dran zweifelt, so wie jeder Mensch ab und zu mal überlegt, ist das hier alles real? Könnte das nicht eine Matrix sein, ne? Ja, also, aber er zweifelt natürlich nicht wirklich daran, ne? Also das mit dem Zweifel ist nur so eine Art Spiel, ne? Ja. Er glaubt meistens daran, dass die Wirklichkeit halt existiert. Ne? Ja, in der zweiten ist, das hat man schon tausendmal gesagt, glaubt er daran, dass man mit wissenschaftlichen Methoden die Wirklichkeit wahrnehmen kann. Ne? Das ist ja auch Glauben. Ne? Also, er hört also auch an irgendeinem Punkt auf zu zweifeln. Ne? Also es ist schlichtweg nicht wahr, der Vorwurf, den Scientisten gerne an Theisten machen, dass sie nicht zweifeln, dass sie alles anzweifeln, das ist eine dicke, fette Lüge. Das ist richtig gelogen, weil man mit etwas Nachdenken auch als Scientist ja schon rausbekommen könnte, dass man natürlich Dinge einfach glaubt und nicht anzweifelt. Ne? Also das ist eine fette Lüge. Also richtig gelogen, jetzt nicht nur verzerrte Wahrnehmung, sondern richtig gelogen. Ne? Ja, und natürlich wo höre ich auf zu zweifeln, wo fange ich an zu vertrauen? Ne? Das ist eine Willensentscheidung, nichts weiter. Ne? Das hat mit der Realität nicht allzu viel zu tun. Also Scientisten behaupten ja, ihre Willensentscheidungen sind irgendwie in der Realität verankert. Also haben einen realen Bezug, ne? Oder einen Wirklichkeitsbezug. Aber das ist natürlich totaler Kokolores, ne? Also ich kann den Physikern vertrauen, ne? Kann sagen, okay, ich glaube schon, dass die irgendwie die Realität abbilden, oder ich kann es halt auch komplett bleiben lassen, ne? Das ist einfach eine Willensentscheidung. Ne? Ich kann an die Evolutionstheorie glauben, ne? Als Willensentscheidung. Und dann muss ich natürlich auch zu den ganzen Konsequenzen stehen, die daraus erfolgen. Und die Konsequenzen sind ja teilweise dramatisch. Ne? Ist ja nicht so, dass die Evolutionstheorie unproblematisch ist, was die Konsequenzen angeht. Vor allem, was das Menschenbild angeht. Oder ich kann es halt bleiben lassen. Ne? Auch eine Willensentscheidung. Und so verhält es sich halt mit allen. Ne? Ich kann den Zeugen in den Evangelien vertrauen, ne? Oder ich kann es halt nicht. wieder eine Willensentscheidung. Ne? Es ist also eine reine Willensentscheidung, ob ich Zeugen, Wissenschaftlern, wissenschaftlichen Meinungen, wissenschaftlichen Theorien, ob ich denen vertraue, also die nicht anzweifle, oder ob ich sie anzweifle. Ne? Einfach nur eine Willensentscheidung. Könnte man sagen, das hat auch was mit den Argumenten zu tun, hat es vielleicht auch, ne? Also, aber ob ich Argumente plausibel finde oder nicht plausibel finde, das hatte ich ja schon tausendmal erwähnt, das hat sehr viel mit meiner Struktur zu tun, ne? meiner Wirklichkeitskonstruktion, die letztendlich ja auch das Produkt von meiner Kette von Willensentscheidungen ist. Ne? Ich habe immer wieder Entscheidungen in meinem Leben getroffen, ne? Das halte ich für real, das halte ich für irreal, das halte ich für ein Abbild der Wirklichkeit, das halte ich nicht für so, habe ich mich ja entwickelt. Ne? Und wenn mir jetzt irgendwas plausibel erscheint, dann liegt das natürlich an meiner Wirklichkeitskonstruktion. Plausibel erscheinen heißt eigentlich, passt zu meiner Wirklichkeitskonstruktion. Ne? Das verstehen, glaube ich, Scientisten am wenigsten. Also Fundamentalisten aller Couleur verstehen am wenigsten, dass plausibel finden der einzige Möglichkeit ist. Plausibel sein gibt es nicht. Ne? Also plausibel sein ist eine völlig sinnlose Wortkonstruktion. Es gibt halt nur plausibel finden. Ne? Und ja, das kapieren Fundamentalisten nicht. Ne? Die tun dann so, als wenn ja, es kommt dann wieder dieser Dreischritt. Der Gegenüber, der das anders sieht, der das eben nicht plausibel findet, der ist entweder dumm, hat meine Argumente nicht verstanden oder ist verstockt, ne? Also verstockt, sagen die Christen, und psychisch krank wäre dann die scientistische Version, ne? Von verstockt. Ne, das ist dann klar, ne? Also wenn man Fundamentalist ist, kann man nicht verstehen, dass es plausibel sein überhaupt nicht gibt. Es gibt nur plausibel finden, ne? Ja, so ist das mit dem Zweifel. Ne? Also irgendwann muss man den Zweifel in einigen Punkten durch Vertrauen ersetzen. Ne? Theisten vertrauen dann auf Gott. Scientisten vertrauen auf die Wissenschaft. Ne? Das ist ja. Und wirklich freie Menschen, die übernehmen einfach Verantwortung für ihre Wirklichkeitskonstruktion und geben zu, dass sie die Entscheidung gefällt hat, haben, bestimmten Dingen zu vertrauen und anderen Dingen halt nicht zu vertrauen. Und sind dann auch bereit, die Konsequenzen zu übernehmen. Ne? Denn das hat ja Konsequenzen. Meistens keine sehr dramatischen, aber Konsequenzen hat es. Und für die ist man natürlich auch verantwortlich. Ne? Ja, das kann man nicht abwälzen. Ne? Also man kann nicht zum Beispiel sagen, die Folgen der Evolutionstheorie, ne? Da kann der Mensch nicht für verantwortlich gemacht werden, weil die ja real ist und nicht irgendwie konstruiert. Ne? So reden sich ja Scientisten oft raus, ne? Also, der Mensch ist halt furchtbar aggro und muss sich ständig die Köpfe einhauen, er liegt an der Evolutionstheorie. Ne? Also, man ist ja eine Ausrede, ne? Man versucht ein Fehlverhalten in der Wirklichkeit zu verankern, ne? Und zum Schicksal zu erklären, ne? Das ist das Gleiche, was die Rechten oder Christen da gerne mit dem Schicksal und so machen, ne? Ja, keine Verantwortung mehr nehmen. Ist natürlich ein echtes Problem. Ne? Also wahrhaft erwachsen ist es für seine Wirklichkeitskonstruktion einfach die Verantwortung zu übernehmen und sich nicht damit rauszureden, dass sie irgendwo verankert ist. Ist sie nämlich nicht. Ne? Keine Wirklichkeitskonstruktion ist irgendwie verankert. Höchstens mit so einem ganz dünnen Faden in der Realität. Aber der Faden ist sehr dünn und der ist auch sehr lang. Ne? Also es ist nicht so, dass man da starr verankert ist, sondern man hängt an einem sehr dünnen Faden. Irgendwo in der Realität schwebt man herum, ne? Man schwimmt immer. Ja. Gut, ich denke mal, jetzt bin ich wirklich durch. Der Westpark ist auch zu Ende. Das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Die Folge habe ich wieder vergessen, die steht aber im Titel, ne? Aktuell ist Folge 39, glaube ich, im Netz. Das heißt, ich hink ganz schön hinterher, aber das war ja auch so geplant. Auf die Art komme ich nicht in den Stress, ne? Und ja, wird auch solide runtergeladen. Also ich bin ganz zufrieden. So, wenn es so bleibt, ist okay, ne? Also es hätte mich schon deprimiert, wenn mich überhaupt keiner hört. Aber mit den Zahlen, die ich momentan habe, bin ich sehr zufrieden. Ja, Wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr Anregungen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder einfach nur mal mit mir reden wollt, dann schreibt mir bitte eine E-Mail unter eilig-podcast@yahoo.de. 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 Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.